und das gemeinsam auch tun können mit unseren fast 120 Leuten, die in Frankreich unterwegs sind. Die haben Sturm, hat mir Timo gerade geschrieben, und keine Sonne. Und sie hoffen, dass sie in ihrem Gottesdienst dann, den sie nachher um 12 machen wollen, Sonne haben und dass es ihnen so geht wie uns hier in Velbert. Ist doch richtig schön, ne? Ich freue mich darüber total. Ich habe gestern Abend noch bei 20 Grad um 23 Uhr draußen gesessen. Ich dachte, das gibt's nicht. Bist hier in Italien gelandet oder so. Das ist ein schönes Osterfest, was wir so feiern können mit deinen Familiengästen oder den Leuten, die du sonst eingeladen hast oder wo du zu Besuch gehst. Und auch ein besonderer Gruß von meiner Seite an alle, die bei uns als Gäste heute Morgen mit im Gottesdienst dabei seid. Wir freuen uns, dass ihr mit uns Ostern feiert. Wir sind im Moment in einer Predigtreihe, die unter diesem Thema Hier ist er ist. Wir haben verschiedene Aspekte in den letzten 6 Wochen daraus angeschaut und uns gemeinsam so auf Ostern vorbereitet, auf das, was Jesus für uns getan hat. Das ist ja so wirklich ein Höhepunkt der Weltgeschichte überhaupt. Wer am Zeitschriftenstand irgendwo vorbeigegangen ist die Tage, dem ist vielleicht der Spiegel aufgefallen, der so ein bisschen getitelt hat, wer denn heute an so etwas noch glauben würde. Der Spiegel bringt ja zu Ostern meistens irgendwelche solche Untersuchungen. Sie haben dann auch mal wieder eine Untersuchung machen lassen und jetzt fehlt mir meine Brille, um das lesen zu können. Egal. Ich sage euch das ungefähr so aus dem Kopf. Es sind unter den Kirchen, selbst unter den Kirchgängern, das ist ganz gut bei uns, da passen die Brillen universell. Ja? Danke, Schatz. Während 2005 noch 85% der Katholiken, man hat also die Kirchenzugehörigen gefragt, ja, während 2005 noch 85% der Katholiken an Gott glaubten, sind es jetzt 75%. Fragezeichen, warum nennen sie sich dann Katholiken? Aber okay. Bei den Protestanten war der Rückgang noch stärker, von 79 auf 67%. Insgesamt glauben 55% der Deutschen an einen Gott, in Anführungszeichen. 2005 waren es noch 66%. Dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, wie es in der Bibel berichtet und an Ostern gefeiert wird, davon sind 61% der Katholiken und 58% der Protestanten überzeugt. Wenn wir heute Morgen eine Untersuchung machen würden und fragen würden, wer von uns glaubt daran, ich würde mich freuen, wenn wir wirklich auf 100% kommen würden. Aber du musst das für dich entscheiden, auch wenn du heute Morgen hier bei uns als Gast bist. Was ist so deine innere Haltung zu diesem ganzen Thema? Wie sprichst du Jesus Christus an? Was sagst du zu ihm? Pilatus hat diese Aussage gemacht, die wir zitiert haben, so als Titel für diese Predigtreihe. Hier ist er, oder es ist uns bekannter unter dieser Aussage, seht, welch ein Mensch. Er hat gemerkt, dass da etwas ist, bei dem der da vor ihm steht. Pilatus, wer war das? Das war ein römischer Statthalter der damaligen Zeit, dem Jesus vorgeführt worden ist, dass er ihn verurteilen sollte. Und er spürte, hier ist etwas Göttliches. Und er hat keine Schuld an ihm gefunden, hat seine Hände dann in Wasser gewaschen als Zeichen seiner Unschuld an dem Tod. Das war ihm ganz wichtig. Aber er hat gemerkt, hier ist etwas Besonderes. Und selbst der Hauptmann am Kreuz hat gemerkt, hier ist nicht nur ein Mensch gekreuzigt worden. Das war derjenige, der dafür verantwortlich war, dieses Exekutionskommando dort zu leiten. Und als Jesus gestorben ist, da sagt er wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Welch ein Bekenntnis, was er hier gibt, das ist Gottes Sohn. Und wir merken, die Bekenntnisse über Jesus sind heute sehr breit. Die einen sagen, interessiert mich die Bohne, hört auf mit diesem frommen Kram. Ich bedauere das, wenn Menschen so eine Haltung haben, aber wir leben in einem Land, wo jeder glauben kann und darf, was er möchte. Und das ist ein großer Vorteil. Dafür sind wir sehr dankbar, dass wir keine Einhaltskultur da haben müssen. Es wäre ja auch sinnlos, so etwas einzufordern. Und ich bin dankbar, dass unser Staat das so gewährleistet. Und deswegen können wir umso klarer auch von dem Gegenteil überzeugt sein. Das ist Christus. Dieser Mensch war Gottes Sohn. Nicht nur war Gottes Sohn, sondern wir formulieren, dieser Mensch ist Gottes Sohn. Denn er ist zwar gestorben, aber er ist auferstanden am dritten Tag, so wie die Schrift es gesagt hat, wie sie es vorhergesagt hat, wie es in den Propheten steht. Und er ist aufgefahren zum Himmel und er sitzt zur Rechten Gottes. Und Jesus fragt seine Jünger, was sagt denn ihr, wer ich bin? Was meint ihr von mir? Was sagen die Menschen denn von mir? Einige sagen, du bist der Elia, andere sagen, du bist ein wiedergekommener Prophet. Ja, was sagt ihr denn? Und Petrus macht dann diese ganz klare Aussage: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Welch eine klare Aussage, die wir uns heute Morgen an diesem Osterfest nochmal so vor Augen halten wollen und die ich motivieren möchte, dass ihr sie in euer Herz nimmt und dass jeder, der hier heute Morgen ist, nicht ohne dieses innere Bekenntnis herausgeht. Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, an den glaube ich. Ich glaube an seine Auferstehung. Ich glaube an seine Kraft und das hat Auswirkungen auf mein Leben. Ostern ist nicht nur etwas Theoretisches, was wir feiern und ein gutes Essen dazu machen, sondern Ostern ist etwas, was unser Leben beeinflussen kann, nachhaltig beeinflussen kann, nachhaltig freisetzen kann für eine Dimension, die wir ohne Jesus Christus nicht erleben. Und deswegen lade ich uns heute Morgen gemeinsam ein, dieses Bekenntnis zu sprechen. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Christus, was bedeutet das? Wir sehen schon im Alten Testament dieses Wort, wie es gebraucht wird, wie es prophetisch auf Jesus gebraucht wird, dass Jesus gesalbt war mit dem Heiligen Geist. Und so bedeutet das nichts anderes als Christus heißt der Gesalbte Gottes. Er war wahrer Mensch, er war wahrer Gott und er war der Gesalbte Gottes. Jesus ging umher in der Kraft des Heiligen Geistes, Apostelgeschichte 10, 38, und er diente den Menschen, er tat ihnen wohl, er heilte sie, er befreite diejenigen, die vom Teufel überwältigt waren. Das ist die Osterbotschaft. Und der Prophet Jesaja, er beschreibt es so: Ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais. Ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und der Geist des Verstandes, der Geist des Rates und der Geist der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Geist der Furcht des Herrn. Welch eine wunderbare Beschreibung von Jesus Christus. Wenn du Weisheit brauchst in deinem Leben, Jesus Christus ist der Gesalbte mit dem Geist der Weisheit. Er ist derjenige, der mit dem Geist des Verstandes gesalbt ist, Entscheidungen zu treffen. Er ist derjenige, der gesalbt ist mit dem Geist des Rates. Der Heilige Geist als Ratgeber für Jesus Christus und der Heilige Geist als Ratgeber für uns. Der Geist der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Geist der Furcht, des Respekts, der Ehrfurcht vor Gott. So wird Jesus Christus beschrieben. Christus, der Gesalbte. Christen, die man nach ihm genannt hat, wie man auch uns nennt, die Gesalbten. Bist du Christ? Bist du ein Gesalbter? Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann steht dir diese Salbung, die der Heilige Geist auf dein Leben legt, dann steht sie dir zur Verfügung. Jesus Christus wurde gesalbt. Er ist der Gott, dem wir dienen von ganzem Herzen und der unser Leben verändert. So, wir nennen uns nicht nur aus Versehen Christen. Und es war zunächst als ein Schimpfwort gedacht, so wie ja vieles als Schimpfwort gedacht ist, wenn es entsteht. Aber es ist eigentlich ein Ehrenname. Man nennt uns nach unserem Herrn. Man nennt uns nach dem Gesalbten selbst. Dein Leben soll diese Salbung widerspiegeln. Und Ostern ist eine wunderbare Gelegenheit, uns neu Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes, zu stellen. Er ist der Herr, er ist der König, er hat den Tod besiegt. Und er salbt unser Leben und richtet uns in die richtige Richtung aus. Er ist nicht irgendein Mensch, auch wenn manche ihn nur so sehen wollen, sondern er ist der lebendige Gott selbst. Die Bibel beschreibt uns das im Johannesevangelium Kapitel 17, wo es in Vers 3 heißt: Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Gott wird uns im Neuen Testament und auch schon im Alten Testament als der wahre Gott, der lebendige Gott beschrieben. Wir glauben nicht an irgendeinen dahergelaufenen Gott, sondern wir glauben an den lebendigen Gott. Er ist der wahre Herr. Er ist derjenige, der unser Leben prägt. Das wird als ein Kennzeichen gegeben an verschiedenen Stellen des Neuen Testamentes. Ihr seht sie hier auf dem Beamer, die genannten Stellen, wie beschrieben wird, welchem Gott wir dienen, dem lebendigen Gott, dem wahren Gott. Ihr seid, Römer 9, Vers 26, Söhne des lebendigen Gottes. Die Gemeinde, unsere Gemeinde in Velbert wird als eine Gemeinde des lebendigen Gottes beschrieben. 1. Timotheus 3, Vers 15. Wir sind kein Karnickelzüchterverein, sondern wir sind Gemeinde des lebendigen Gottes. Wir gehören zu dem Heiligtum Gottes, das er berufen hat, seine Kraft in dieser Welt zu proklamieren. Ich bin so dankbar, dass unser Team gestern auf der Straße war und das hier in Velbert bekannt hat. Johanna, du hast gut ausgesehen, wie du dort, ich habe das Foto gesehen, am Kreuz dich hast binden lassen, nicht nageln lassen, aber binden lassen, um dieses Signal hier in Velbert zu setzen. Wir glauben an den lebendigen Gott. Reinhard, danke, dass du die Initiative immer wieder neu ergreifst und unser Wecker an dieser Stelle bist, auch wenn du dem einen oder anderen auf den Wecker gehst damit. Aber das ist gut. Lad uns immer wieder dazu ein, das zu tun, auf die Straße zu gehen. Und wenn ich nicht in Thüringen gewesen wäre, dann wäre ich mit rausgegangen auf die Straße. Es ist die Botschaft, die unsere Stadt immer wieder hören muss. Es gibt einen lebendigen Gott. Ein russischer Pastor hat mir gestern ein Video geschickt und er war mit seiner Gemeinde auf der Straße, hat eine Osterdemo gemacht und sie haben für Jesus Christus proklamiert. Und er hat gesagt: Frank, du hast doch Einfluss im BFP, da sind so viele Gemeinden. Sag das mal allen, dass die zu Ostern auf die Straße gehen sollen. Wir wollen Auferstehungsmärsche machen, für Jesus auf die Straße gehen. Nun, ich weiß, einigen denen liegt das überhaupt nicht. Ja? Und das ist auch völlig okay so, ja. Die würden am liebsten an dem Boden versinken und sagen, nee, sowas, das liegt mir gar nicht. Aber du sitzt dann zu Hause und du betest für die anderen, die draußen sind und segnest sie. Und wenn du ganz mutig bist, dann kommst du mit und sagst, das nächste Mal gehe ich mit auch auf die Straße raus und bekenne mich zu dem einzig wahren und lebendigen Gott. Er ist derjenige, dem wir dienen können und mit dem wir gemeinsam ja, Gemeinde bauen können, denn Jesus selbst baut seine Gemeinde. Er ist nicht nur der Sohn des lebendigen Gottes, sondern der Herr bezeichnet ihn selbst als der geliebte Sohn. Mehrfach finden wir diese Bezeichnung im Neuen Testament an zwei besonderen Stellen, die ich heute Morgen herausheben möchte, besonders bei der Taufe. Dies ist mein geliebter Sohn, und dort auf dem Berg der Verklärung. Dies ist mein geliebter Sohn, ihn sollt ihr hören. Jesus ist nicht nur irgendein Sohn, sondern er ist der geliebte Sohn. Das ist ja irgendwas Besonderes auch, wenn man Beziehungen zu seinen Kindern hat und bauen kann. Für uns ist das schon eine gewisse Herausforderung, dass unsere Kinder nicht in Mettmann wohnen, sondern dass sie in Augsburg und Ulm und München wohnen. So, ihr habt das Bild vorhin gesehen von unserem Sohn. Das berührt, wenn man die eigenen Kinder wieder trifft nach einigen Monaten, wo man sich nicht gesehen hat. Und dann ist es eine besondere Freude zu sehen, wenn man sich aus solchem Anlass trifft, wenn man sieht, dass die Kinder dem lebendigen Gott dienen. Unser Sohn ist Stammleiter in Augsburg. Super, richtig gut. Danke dafür, Herr. Aber dann kommt dieser Satz, bekommt dann noch eine besondere Bedeutung. Der Sohn des lebendigen Gottes, der geliebte Sohn, wenn man über all die eigenen Kinder nachdenkt. Diesen geliebten Sohn hat unser Herr für dich gegeben. Hat ihn nicht verschont. Danke, Jesus, dass du Ostern auf dich genommen hast, Karfreitag auf dich genommen hast. Wir können das von Herzen feiern. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr heute in euren Familien zusammen seid oder mit euren Gästen zusammen seid, redet nicht nur über das Wetter, sondern redet auch über den geliebten Sohn und gebt ihm die Ehre und feiert das und drückt das für euch persönlich auch nochmal so durch ein Dankgebet aus. Ich denke, es ist eine gute Möglichkeit, auch so einen Akzent zu setzen. Wie ihr das praktisch macht, sei euch hingegeben. Aber tut das. Ehrt Jesus an diesem Osterfest und genießt nicht nur das gute Essen und den Kuchen und die Hohlkörper aus Schokolade oder was auch immer. Aber genießt sie entspannt, aber nur nicht zu viel bitte, ja. Sonst müsst ihr hinterher Diät wieder machen. Praktische Konsequenzen. Ich komme in die Schlussrunde für heute Morgen. Was bedeutet das für uns, wenn wir über Jesus, den Sohn des lebendigen Gottes, Christus, den Gesalbten, den geliebten Sohn, nachdenken? Es hat für uns ganz praktische Konsequenzen. Paulus beschreibt das so. Jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch oder im Äußeren lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes. Merkt ihr, da ist er wieder, der Sohn Gottes. Nehmt dieses Bekenntnis für euch heute Morgen mit. Was ich lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Und das ist so ein Maßstab für unser Leben. Wie du handelst, was würde Jesus tun? Ihr kennt diesen Spruch. Das soll immer wieder so auch ein Leitspruch sein, uns aber nicht unter Druck setzen, sondern als eine Motivation über unserem Leben stehen. Denn wir leben nicht, um Jesus zu gefallen, sondern wir leben aus der Kraft, die er uns gegeben hat, aus der Salbung. Und deswegen sind wir in der Lage, die Dinge zu tun, die er auch getan hat. Aber es ist immer wieder neu eine Entscheidung. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und ich empfinde in meinem Geist heute Morgen, dass einige da sind, die diesen Vers als Zentrum der Predigt mitnehmen sollten und sich eine Notiz irgendwo machen sollten. Jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe es im Glauben an den Sohn Gottes. Das Zweite, was du tun kannst, ist, bekenne das. Johannes der Täufer hat es bekannt. Johannes 1, Vers 34. Nathanael hat es gesagt. Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Er hat es geglaubt. Und der erste Johannesbrief beschreibt es uns so. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Das finde ich sehr praktisch. So, wir können heute Morgen dieses Bekenntnis nehmen und sagen, ich glaube, Jesus, dass du Christus, der Sohn des lebendigen Gottes bist. Was geschieht? In dir bleibt Gott und du bleibst in ihm. Und was passiert? Das wirkt sich in Kraft in deinem Alltag aus. So, wenn du morgen früh aufstehst, kannst du das bekennen. Ich glaube an Christus, den Sohn des lebendigen Gottes, so wie Petrus das gesagt hat. Wenn wir an ihn als den Sohn Gottes glauben, dann werden wir auch überwinden. Und zwar Dinge, die wie Berge, wie unüberwindbare Hindernisse vor euch stehen. Beispiel, die Auferweckung des Lazarus. Als Lazarus krank war und Jesus davon gehört hat, sagt er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht wird. Wir glauben und wir überwinden. Und die Maria, als Jesus das so gesagt hat, die glaubt daran, aber sie formuliert es so. Sie sprach zu ihm, ja Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, du bist der Christus, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Das hat sie bekannt. Ganz praktisch hat das geholfen, zu überwinden, was hier in dieser Familie an Trauer, an Leid passiert war und dann damit endete, dass Lazarus auferweckt worden ist. Ein besonderes Ereignis, was wir in dieser Familie sehen. Aber was war ein Schlüssel mit dabei? Glaube hilft zu überwinden. Und da gehen wir nochmal auf den ersten Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 5. Dort heißt es, wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das hat viele praktische Auswirkungen, wenn wir das glauben und wenn wir das bekennen und wenn wir das predigen. Paulus hat sich bekehrt und sogleich fing er an, in den Synagogen zu predigen, dass Jesus der Christus der Sohn Gottes ist. Vorher hat er ihn verfolgt. Aber fing dann an, das zu proklamieren und das zu predigen. Und dann ist mir etwas im Bibelstudium aufgefallen, und das ist der letzte Gedanke. Das hat mich sehr berührt. Die Dämonen, wenn Jesus ihnen begegnet ist, sie wussten eins. Wir haben es hier mit dem Sohn Gottes zu tun. Sie schrien auf. Und such das mal in deiner Bibelkonkordanz nach dem Begriff Sohn Gottes oder Gottes Sohn. Und du wirst es finden im Neuen Testament ganz häufig in Verbindung mit diesem Aspekt. Die Dämonen schrien auf, du bist der Sohn Gottes. Und er bedrohte sie, Lukas 4, Vers 41, ließ sie nicht reden, weil sie wussten, dass er der Christus war. Wenn du so lebst, wenn du in dieser Proklamation zu Jesus Christus, dem Sohn Gottes, lebst, dann darf ich dir eins verheißen. Du wirst Konfrontation erleben. Menschen werden sagen, so ein Quatsch, daran glaubt man heute nicht mehr. Und du sagst, Ich glaube an Christus, den Sohn des lebendigen Gottes. Und das ist gut so, dass ich das tue. Und das tue ich ganz mutig. Und ich möchte uns als Gemeinde und unsere Gäste, ich möchte euch alle motivieren, dass ihr heute Morgen dieses Bekenntnis mitnimmt. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist auferstanden, du lebst. Und wenn es irgendwelche Dinge gibt, die dich herausfordern in dieser kommenden nachösterlichen Woche, dann sei doch so lieb und erinnere dich an diese Predigt und sag, das will ich bekennen, dass Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist und dass er stärker ist als alles andere. Glaubst du das? Glaubst du das? Wenn du das glaubst und dich dazu bekennen möchtest, heute Morgen neu, es gemeinsam mit mir tun möchtest, dann sei doch so lieb und stell dich auf deine Füße. Und lass uns das gemeinsam bekennen und gemeinsam ausdrücken. Unser Herr ist der lebendige Gott. Wir glauben an ihn. Im Glaubensbekenntnis, das wir so oft singen, drücken wir es aus. Ich glaube an Jesus Christus, dass er gekommen ist. Ich glaube, dass er auferstanden ist. Ich glaube, dass er wiederkommt. Und ich glaube, dass sein Leben mein Leben bestimmt. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und wir sagen es gemeinsam, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Noch einmal, du darfst mit einstimmen. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Halleluja. Lieber Herr, wir danken dir für diesen Gottesdienst heute Morgen. Wir danken dir für dein kostbares, gutes Wort, was uns ermutigt, nicht nur die menschliche Seite zu betonen, so wie Pilatus es gemacht hat, der gestaunt hat darüber, was du bist und was bei dir an Kraft da ist, sondern wir wollen die göttliche Seite von dir sehen, Jesus, und das in unserem Alltag umsetzen. Vater, ich danke dir, dass wir durch die Kraft des Heiligen Geistes an diesem Ostertag dieses Bekenntnis nehmen dürfen. Wir ehren dich, Jesus Christus. Halleluja. Du bist Gott und du bist gut.